Es wird uns bezeugt in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir erheben uns vor dem Wort. So wisse nun das ganze Haus Israel mit absoluter Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, auferweckt und zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir denn nun tun? Petrus sprach zu ihnen: Bekehrt euch und lasst sich an jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Denn euer und euer Kinder ist diese Verheißung. Und aller, die ferne sind von Gott, so viele der Herr, unser Gott, zu sich berufen hat. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte er die Menge und sprach: Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun das Wort annahmen, die ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Amen. Wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern, es war ein Tag wie alle Tage und doch ganz anders. Es gibt Tage in unserem Leben, die haben entscheidende Bedeutung, nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Das sind die Tage, wo in deinem Leben dasselbe Wunder geschieht, was hier bezeugt wird, wo Pfingsten wird, als der Tag der Pfingsten erfüllt ward. Das heißt, dieser Tag war kein Leerlauf. Man drehte sich nicht um sich, sondern Gott griff an diesem Tage ein. Es war der Geburtstag eigentlich der Kirche, der Gemeinde Jesu. An diesem Tage fuhr das Schiff der Kirche auf in Sturm, Wetter, Orkan, und hatte den Marschkompass: Die Pforten der Hölle werden niemals die Botschaft überwältigen, was immer kommt. Das war der Tag der Pfingsten. Die Jünger hatten auf dem Ölberg Abschied genommen von dem Herrn, den sie als Auferstandenen erkannt hatten. Tiberias war gewesen. Petrus hatte vom Herrn gehört, die dreimalige Frage: Hast du mich lieb? Und er war eingesetzt worden, trotz Verrat, trotzdem er so tief fiel. Ich will dich führen, wohin du nicht willst, aber jetzt werde ich dich führen. Er hatte die Buße gefunden, die darin besteht, dass man verbindlich von dem Opfer Gottes im Kreuz lebt und sich ihm verpfändet weiß. Und diese Botschaft, die können wir nicht mit wissenschaftlichen Gründen erklären. Wer will erklären, wie 18 Völkerschaften alle in ihrer Sprache die Botschaft hörten? Es ist hier vorweggenommen, was am Ende in der Ewigkeit sein wird, dass wir alle wieder eine Sprache haben. Die babylonische Sprachverwirrung war am Pfingsttage aufgehoben. Und es ist auch nicht möglich, dass etwa wie Charismatiker tun, mit Zungenreden zu übersetzen. Sondern es ging hier um etwas ganz anderes, um ein Geheimnis, das Vollendung, die Vorwegnahme einer Vollendung der Gemeinde Jesu schon sichtbar macht, als der Tag der Pfingsten erfüllt ward. Ein erfüllter Tag. Sie wussten alle, der Herr hatte es ihnen gesagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet es sein gegen eine ganze Welt, gegen eine ganze Meute, ja gegen den Widerstand der Hölle. Wenn man an die Hunderttausende denkt, die unter Decius, Diokletian, Nero im Jahre 60 fing die Sache an mit dem Martyrium, und der erste, der hingerichtet wurde, war der leibliche Bruder Jesu, Jakobus, und die anderen in Jerusalem und dann ging die Verfolgung los. Aber das Blut der Märtyrer wurde der Same der Kirche. In 3 Jahrhunderten hatte Gott sich eine Gemeinde erweckt hier, die Zeugnis war, die nicht schwieg. Wir sind zwar, das habe ich kürzlich auch der Kirchenbehörde gesagt, in der Nachfolge Jesu die leidende Wahrheit. Wir können uns nicht verteidigen. Wir können nicht auf die Barrikaden gehen, wie die anderen das tun, leidenschaftlich, wie die Parteien das machen. Uns verteidigen, das wäre nicht der Weg Jesu. Nachfolge bedeutet, in der leidenden Wahrheit leben. Unrecht ertragen können. Aber es bedeutet nicht schweigen. Es bedeutet die Wahrheit bezeugen, wo wir stehen. Die leidende Wahrheit ist die bezeugte Wahrheit in unserem Leben und Sterben. Und deshalb haben wir ja aufgerufen am letzten Sonntag, der Erweckungstag, dass eine Notgemeinde jetzt in unserer Kirche von jetzt ab, am 15. haben wir die entscheidende Sitzung hier nach dem Jugendtag, wo das in Bewegung gesetzt wird, wovon ich erbitte, Heilige Geistesmacht, geh durch die Lande mit deiner göttlichen Wunderkraft, dass du verklärst im Kampf der Geister den, der dich sandte, den himmlischen Meister, Jesus als Christ. Darum geht's, um Erweckung. Ich habe diese Verse genommen, sie sind eigentlich die Spitze der Predigt des Petrus, die entscheidenden Sätze. Ja, das Gefälle, das in diesen Worten liegt, das ist so entscheidend, dass von da aus das Wunder erst deutlich wird. Nämlich derselbe Petrus, der verleugnet hatte, die Jünger, die wie Waisenkinder da rumliefen. Sie waren einmütig beieinander, aber so beieinander bestimmt, beieinander in Angst und Furcht. Was wird nun werden? Sie hatten die Botschaft gehört von Jesus und das wussten sie. Geht hin in alle Welt bis an die Enden der Erde. Ich bin bei euch alle Tage. Und doch, wie ein Auto ohne Motor, waren sie zusammen. Die Bewegung fehlte. Das ist das Schlimme. Blumhardt hat gesagt, dass die Namenchristenheit vergleichbar sei mit einem Eisenbahnzug. Lokomotive, alles ist eingerichtet, erster, zweiter Klasse, man kann alles wählen, man richtet sich alles wunderbar ein in der Kirche, nach eigenem Geschmack. Und die Lokomotive ist auch da, nur sie fährt nicht. Man steht immer auf derselben Stelle. Es bewegt sich nichts. Nicht? Das ist das Entscheidende. Die Kirche, die sich nicht bewegt, ist tot. Und darum geht's. Jetzt, wo Sturm und Orkan über die Kirche kommen, wo wir im Endzug der Gemeinde Jesu stehen. Wer das nicht entdeckt, ist blind. Der spürt nichts von dem unheimlichen Gefälle einer Zeitstunde, die, wenn wir nicht aufpassen, uns aus der Anfechtung selber in die Versuchung bringt. Und deshalb müssen wir Zeichen aufrichten. Wenn wir es nicht tun, verraten wir. Das geht jedem unter uns an. Und seht, lieben Brüder, das ist, es muss einen doch packen, das Ungeheuerliche, dass derselbe Petrus, der vor einer Macht verleugnete, jetzt, wo der Heilige Geist ihn gepackt hat, eine Kraft bekommen hat, eine Quelle, weiß, furchtlos ist, er wurde ja verhaftet und hat dann auch vom Hohen Rat gesagt, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name gegeben als Jesus Christus. Ganz gleich, ob er geköpft wurde oder nicht. Wenn man das eigene Leben verloren hat unterm Kreuz, ist man frei für den Heiligen Geist, ist man Zeuge. Solange man sich selber mitschleppt und diplomatisch denkt, ist man es nicht. Die Wahrheit, die der Pfingsten bringt, macht uns frei zum Zeugnis. Und hier, Petrus, das ist der Kernsatz der ganzen Predigt. So wisse nun das ganze Haus Israel, das ist die Pfingstbotschaft, so wisse nun das ganze Haus Israel mit absoluter Gewissheit, dass Gott diesen Jesus auferweckt hat und zum Herrn und Christus erhöht hat. Ob ihr dagegen rebelliert, ob die ganze Welt sich erhebt, ob die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, ob Psalm 2 sich erfüllt, warum toben die Heiden und die Völker so reden vergeblich wider den Herrn und seinen Gesalbten? Macht gar nichts aus. Christus ist Sieger. Er bezeugt ihn als die erfüllte Stunde. Es geht vom Ziel aus. Die Weltgeschichte von ihrem letzten Ziel. Gewisslich, mit absoluter Gewissheit steht im Urland. Alles kann zweifelhaft sein. Aber das ist gewiss. Gott hat diesen Jesus von Nazareth, der mit Zeichen und Wundern, das hat er hier ausgeführt in der Predigt, den Gott beglaubigt hat, Tote auferweckt hat. Wir allen sind Zeugen davon. Wir haben alle, wir leben und sterben dafür. Diesen Jesus, den hat Gott aus dem Grabe erweckt und hat ihn zum Herrn und Christus gesetzt. Unentthronbar. Ist das derselbe Petrus? Nein, das ist ein anderer. Der ist frei geworden. Der kann den Mund aufmachen und jeder spürte in der Sekunde, was ist das für eine Kraft? Sind die betrunken oder was ist los? Man versucht sich, Erweckungen irdisch zu erklären. Das kann man nicht. Ich bin in meinem Leben bei allen Erweckungen, die ich selber erlebt habe, etwa in Altshofen oder anderswo, oder in den letzten Jahren in Toronto, in Kanada, wo so viele Menschen zum Glauben kamen, da bin ich selber immer, wo ich der Prediger war, am meisten erschüttert worden, weil ich mir nicht erklären kann, wie es Gott gefällt, den anderen so zu überzeugen, dass er in Buße und Bekehrung seine Sünden bekennt und sich nicht geniert, die Wendung findet zum neuen Leben. Das macht ein Erweckungsprediger, der unterm Kreuz steht, nicht groß, nicht selbstsicher, sondern genau im Gegenteil. Das macht einen fertig. Herr, wie groß bist du? Geh von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch, dass du Menschenherzen ändern kannst. Und das ist eigentlich das Entscheidende auch hier in Krelingen, was hier geschehen muss. Die Veränderung nicht durch Menschen, nicht durch Bruder Reul oben, Kemner oder wer immer wir sind, sondern durch Christus, das Ansprechen des erhöhten Herrn in seiner vollmächtigen Verkündigung. Die Veränderung, die Gott selber schafft, wenn wir ihm vertrauen. Wisse gewisslich, das ist die Botschaft. Alles kann Lüge sein, sagt Betze. Nur das unmöglich, dass Christus erhöht ist, gewisslich. Und das ist heute, meine Brüder und Schwestern, so wichtig. Als ich im letzten Jahr hier ins Krankenhaus gefahren wurde, nicht mehr sprechen konnte, den Zuckerschock durch die Infektion hatte, 600 Zucker, ich habe noch keinen Arzt gefunden, der sich das erklären kann, dass ich am Leben geblieben bin. Da konnte ich nicht mehr sprechen, aber ich konnte denken. Aber in dem Augenblick war für mich die Frage, sterbe ich selig? Habe ich wirklich den Herrn? Oder soll ich das, was heute gelernt wird, auch in der Kirche, mit Hunderten von Pfarrern, soll ich an Buddha Mohammed oder irgendeinen anderen sterben? Ist das nicht die entscheidende Frage, an der deine und meine Seligkeit hängt? Wer an den Sohn glaubt, hat. Wer nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Ist Jesus der Absolutheitsanspruch Gottes? Hier entscheidet sich Himmel und Hölle. Und wenn gewisse Leute jeden in den Himmel predigen, dann ist das irrig. Wer nicht glaubt, geht verloren. Und wir sollten die Botschaft im letzten Ernst wieder hören. Und ablehnen jede andere Botschaft. Es ist schon ein harter Weg. Es kostet schon die Völligkeit der Hingabe. Petrus hat sich nicht gescheut zu sagen, diese Gewissheit ist die absolute. Nicht? Und wisst ihr, was mich am meisten packt bei dieser Predigt? Dass die Tausende sich so ansprechen ließen, was heute die Menschen nicht mehr können. Und da ist kein Pfingsten. Auch in der Kirche weiterhin nicht können. Man predigt sie nach eigener Fasson. Über Mitmenschlichkeit, über alles wird geredet, aber nicht über die eine Frage, an der meine Ewigkeit hängt. Den Mut hat man nicht, nämlich, hast du Vergebung deiner Sünden, wenn du stirbst? Kannst du das glauben, dass der Heiland für dich gebucht hat und du durchgehen kannst, trotzdem du ein verlorener Sünder warst? Brüder, worüber ich mich heute gewundert habe, und das wurde mir heute Nacht in Gedanken groß, dass Petrus den Mut hat, das war doch eigentlich ein Widerspruch, das stimmte doch gar nicht, dass er zu den 18 Völkerschaften, zu den Tausenden sagen kann, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Das stimmt, die hätten doch eigentlich rebellieren müssen. Die hätten sagen müssen, bist du verrückt geworden? Wir haben doch nicht auf Golgatha den Jesus gekreuzigt, das haben andere gemacht. Nein, er bezichtigt alle, die da sind, dass sie mitbeteiligt sind an der Kreuzigung Christi. Das ist das Unerhörte, dass er sie auf die Anklagebank setzt, dass er diese Vollmacht hat. So wie du bist, könnt ihr nicht hinkommen. Die Brücke führt nur über Jesus Christus, dass er diese Vollmacht sich nehmen konnte. Ihr habt alle, seid ihr beteiligt an dem Kreuzestod des Herrn, den Gott erhöht hat. Ihr seid schuldig geworden. Er hat nicht auseinandergesetzt, was für Sünden man tun kann. Die schmutzigen Hände, die vergiftete Fantasie, die stinkige Selbstverliebtheit, wie Luther sie erkannte als Sünde. Irgendwo fängt Gott ja bei jedem die Geschichte an. Und Betzel hat schon recht, soweit ich aus der Seelsorge sehe, meistens am schwächsten Punkt. Wenn die Sünde sündig wird in deinem Leben, macht Gott Geschichte, dann bist du dem Heiligen Geist nahe, dann stehst du vor dem Pfingsttor. Denn der Heilige Geist macht dich erst zum Sünder. Er zeigt dir, dass du mitbeteiligt bist am Kreuz Jesu Christi. Durch deine Schuld und Sünde, dass Jesus in die Gottverlassenheit musste, deine Lebensfrage, die personifizierte Sünde, wie Paulus sagt, werden musste, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes. Nur im Verlust der Gottessohnschaft konnte er uns erretten. Diese Botschaft hat Petrus den Tausenden gesagt. Und keiner regt sich auf. Keiner wagt ein Wort. Sie sind getroffen ins Herz. So getroffen, dass sie sagen, was sollen wir tun? Sie sind schachmatt gesetzt mit einem Wort. Brüder und Schwestern, das ist das Unglaubliche, was nur der Heilige Geist tun kann und nur Gottes Wort uns die Erkenntnis geben, dass wir verlorene Sünder sind, dass wir nicht mehr rebellieren. Ich habe in dem neuen Buch, was ich geschrieben habe, was jetzt in 40.000 verschickt wurde vom Verlag, wer ist Jesus Christus, am Schluss erwähnt den Kurt aus meiner alten Gemeinde, der als Konfirmand der größte Rebell war, auch gegen mich, und mir den Tod gewünscht hat, als mir der Schädel eingeschlagen wurde, im Jahr 42. Und diesen Mann, für den ich gebetet habe, der wurde im Terek in Russland, als seine Kompanie draufgegangen war, in einem Augenblick mitten im Fluss, als die beiden letzten Kameraden untergingen, so hat er mir Ostern 44 bezeugt, in dem Augenblick von Gottes Geist so gepackt, dass er mitten in den Fluten schrie, Jesu, erbarme dich. Pastor Kemner hat recht. Ich bin ein verlorener Mensch. Und als er am anderen Ufer ankam, ich sehe ihn noch vor mir, und wir haben die Knie gebeugt und Gott gedankt, da sagte er, können Sie das erklären? Herr Pfarrer, am anderen Ufer konnte ich glauben. Da war ich gewiss, ich bin erlöst. Dann sagte er, wir wollen noch einmal die Knie beugen. Wenn du mit dem die Knie beugst, der dir einmal den Tod gewünscht, das muss ja wohl echt sein. Da muss Gott ja wohl gesprochen haben. Er ist gefallen. Er ist nicht wiedergekommen. Aber Brüder und Schwestern, das ist doch das Unerhörteste. Wenn Menschen, wenn du Gott dir die Erkenntnis gibst, die die schwierigste ist, die nur durch Pfingsten geschehen kann, dass du selber mitbeteiligt bist am Kreuzestod Christi, dass du dich nicht ausnehmen kannst. Aber die Botschaft, wer hat den Mut, das zu sagen? Das hat man nicht im eigenen, sondern das muss geschenkt sein. Ich muss selber durch Pfingsten hindurchgegangen sein. Nur dann kann ich es bezeugen. Ich habe neulich noch mal gelesen, die Lebenserinnerungen von dem Zuchthausdirektor des größten Verbrechergefängnisses in Amerika, Sing Sing. Und wisst ihr, was mich da erschüttert hat? Da schreibt dieser Mann, der immer die Leute in den letzten Nächten zum elektrischen Stuhl bringen musste. Also alle, die gemordet hatten. Und da schreibt er einen Satz, das hat mich so erschüttert. Da schreibt er, er hätte nie erlebt, dass die Leute, die alle 5 oder 10 Menschen umgelegt hatten, die alle blutbefleckte Hände hatten, er hätte nie erlebt, dass die aus dem eigenen erkannt hätten, dass sie Sünder seien. Man sollte doch eigentlich meinen, nicht wenn ich 4 umgelegt habe. Oder wie Hitler, wenn ich Tausende ermordet habe. Oder andere, dann sollte man erkennen, bei mir muss es liegen. Und seht, ist das nicht etwas Dämonisches, das Schlimmste, dass wir uns selber die Sünden vergeben und zu der Erkenntnis nicht kommen, dass ich ohne meinen Heiland nicht selig werden kann. Dass Gott mir nur Sünden vergeben kann und diese Vergebung mir anbietet im Kreuzestod des Erlösers. Ihr habt Jesus mitgekreuzigt. Diesen Mut bewundere ich bei Petrus. Hier ist er, der Mann, der nicht mehr auf Menschen guckt und dem es ganz gleichgültig ist, der Vollmacht hat. Es ging ihnen durchs Herz, die merkten, er ist selber durch die Buße gegangen. Er steht da. Und das kommt an, wenn einer mit ganzem Herzen da gerade steht für die Botschaft. Und in diesem Augenblick, da ging es ihnen durchs Herz, wie bei dem Stephanus, wo man sich die Herzen verhärten. Wenn die Botschaft echt ankommt, hat sie immer eine Wirkung. Geruch des Lebens zum Leben, des Todes zum Tod. Entweder man verstockt oder man nimmt an. Es schrieb neulich eine Pfarrfrau, Bruder Kemner, Sie sind einige Tage hier gewesen. Manche haben sich bekehrt und sind zum Glauben gekommen. Aber es wird furchtbar viel geschimpft auf Sie auch. Und manche haben Widerstand, das ist das Normale. Auch der Widerstand wird gelegt. Und wo kein Widerstand ist, ist zu fragen, ob die Botschaft echt ist, nicht? Der Generalsuperintendent Braun, wenn der in eine Gemeinde ging und wollte wissen, wie der Pfarrer war, dann ging er immer ins Wirtshaus und setzte sich zu den Säufern und sagte, wie ist euer Pfarrer? Und wenn die erzählen, das ist der beste Mann von der Welt, der dreht grad, doch der tanzt auch bis morgens 3 Uhr, der passt genau rein in die Welt, in unsere Art. Er sagte dann, schreibt, da hätte er gewusst, nichts taugt nicht, hat den Mut nicht, hat keinen Heiligen Geist. Er redet vorbei, er lädt den Leuten nach dem Munde, was das Allerbilligste ist. Aber wenn sie geschimpft hätten, dieser Lump, dieser Bursche, da hätte er gewusst, der ist in Ordnung, der hat Mut, der hat den Mut des Widerspruchs, der steht gerade, der stellt sich in den Riss. Seht, diesen Mut, das ist, kann nur der Heilige Geist geben, dass du von dir los bist, nicht mehr diplomatisch denkst, mein Stuhl, mein Gehalt, das alles, und diese Stunde ist heute in der Volkskirche gekommen, wie noch nie zuvor. Es war, wie ich glaube, ich musste es tun, die Notleine ziehen, auf dem letzten hier Erweckungsgemeinde Rüstach. Nicht, Brüder, Schwestern, ist das nicht, ich frage euch, erschütternd, dass bis jetzt immer wieder ein Ausflug versucht wird, die Sünde namenlos gemacht wird, dass die Abtreibung, nicht wahr, jetzt wieder mit raffinierter Technik, 3 Tage vorher, da kann man zu irgendeinem Arzt gehen, der sagt, ja, ich habe gehört, und dann wird abgetrieben. Versteht ihr? Man versucht einen Ausflug gegen die Botschaft der Bibel. Du sollst nicht töten. Vom ersten Augenblick an der Empfängnis ist der ganze Mensch da, ist nach biblischen Maßstäben eindeutig Tötung da. Wer was anderes sagt, fälscht Gottes Wort. Und wenn die Kirche dann nicht gerade steht, fälscht sie. Und das habe ich den Mut gehabt, auch den Leuten zu sagen, die da sitzen in diesen Stühlen. Und wenn wir es nicht tun, wer soll es denn tun? Wenn Petrus nicht den Mund aufgemacht hätte, wer hätte es denn sollen? Er war selber ein Verräter gewesen, aber hatte den Mut dafür zu sterben und stand gerade. Darum geht's. Oder sollen wir die Homosexualität, in diesen Tagen habe ich gehört, von 3 homosexuellen Pfarrern in Hamburg, die auf der Kanzel stehen und sogar praktizieren. Und die Kirche lässt das gehen. Versteht ihr? Junge Menschen schreiben mir, wie gebraucht sind, ich erschüttere, ich kann es nicht mehr ertragen. Meine Frau weiß, wie ich manchmal im Bett mich wälze. Und ich möchte es nicht wissen, du musst es doch wissen. Brüder und Schwestern, das ist doch ein Sumpfuhl ohne Gleichen. Und Paulus hat gesagt, dahingegeben, Menschen, die in dieser Leidenschaft bleiben, verloren, die tun die Sünde wie der Heilige Geist und erkennen es nicht, sind so blind. Müssen wir da nicht aufwachen in einer Volkskirche? Müssen da nicht Männer sein, die die Sünde noch beim Namen nennen? Petrus hat's getan. Und es ging durchs Herz, weil er selber die Vergebung gefunden hatte bei Tiberias und selber frei war von sich selbst. Oder der Feminismus, nicht von Frau Jepsen. Wir wollen hier nicht streiten, ob eine Frau ordiniert wird oder nicht. Ich habe das ist eine zweitrangige Frage. Da kann man vielleicht verschiedener Meinung sein. Aber darüber müssen wir ja doch wohl klar sein in der Kirche. Nicht wahr, dass der Feminismus, wenn ich verändern soll, nicht mehr beten soll, unser Vater, sondern unsere Mutter, das ein bisschen komisch ist, nicht? Unsere Mutter im Himmel. Nicht? Versteht ihr? Und dass man dann in einem gewissen Feminismus nichts anderes macht, als das so verdreht, dass der liebe Gott, wenn er seinen Sohn schlachtet, ja, dass das die Mütterlichkeit im Gott kaputt gemacht hatte. Wir haben einen Muttergott und die Mutter liebt immer, die streichelt immer, die lässt alles durchgehen. Nicht? Und von der Mütterlichkeit erwarten diese Feministen die Rettung der Kirche, nicht? Die Sünde verschweigt, die alles durchgehen lässt. Müssen da nicht Männer kommen und sagen, bis hier und nicht weiter? Ist das nicht Zeitgeistkonzession, aber nicht Heiliger Geist? Spürt man das nicht? Haben wir das gemerkt nicht mehr? Oder wie bei Homosexuellen oder lesbisch? Merkt man da nicht, dass auch jeder anständige Mensch, nicht wahr, es einem doch zuwider sein muss, mit Menschen oder mit Frauen in unnatürlicher Weise so zu verkehren, dass man sagen muss, das ist eine bodenlose Schweinerei. Den Mut hat man nicht mehr. Da müssen ja wohl noch Leute sein, die sagen, so geht's nicht. Und nicht nach dem Munde reden. Das kann Pfingsten bringen. Und wenn Hunderte von Pfarrern wie Kuchlowitz es erlebt, Beifall klatschen, wenn man gleichschaltet, Buddha, Mohammed und Christus und die Erlösung in Christus nicht sieht, sondern meint, man könnte auch durch den Koran selig werden, dann müssen wir ja wohl sagen, das ist ja wohl das Ende. Was soll da die Kirche noch, wenn die nicht den Mut hat zu sagen, es ist in keinem anderen Heil. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe mich gefreut, dass jetzt in dieser Woche dieses Buch von mir herauskommt. Nicht, weil ich es geschrieben habe. Wer ist Jesus Christus? Dass der Verleger in 30.000 Exemplaren das selber bezahlt und herausgeschickt hat. Weil er sagt, das ist die Not, dass man Jesus nicht erkennt und wo man dauernd von ihm predigt. Der Heilige Geist muss uns erleuchten mit seinen Gaben, sagt Luther in der Erklärung. Ich muss entdecken, dass ich ein Sünder bin. Was muss man tun, wenn der Heilige Geist dich packt, irgendwo an deiner schwächsten Stelle, wenn du ehrlich wirst, aus der Wahrheit bist, dann musst du irgendwie bei dir entdecken, so wie du bist, kannst du nicht in den Himmel kommen. Wenn du ehrlich bist, kannst du sagen, nicht wahr, wer reines Herzens ist, nicht? Du brauchst keinen Ehebruch gemacht haben, habe ich auch nicht. Nicht? Oder du brauchst keine Kuh geklaut haben. Aber wenn ich die Bergpredigt lese und dem in die Augen schaue, der sagen konnte, wer kann mich einer Sünde sein, der unsere Sünde wurde, wer kann dann noch sagen, was hier in der Pfingstpredigt Petrus sagt, gehöre ich dann nicht zu denen, die fern, weit weg stehen. Weit weg, wo der verlorene Sohn stand, als er noch ferne von dann war. Muss ich mich dann entdecken, dass ich vielleicht bei den Schweinen bin oder unterwegs von den Schweinen, nicht? Aber der Vater sieht mich. Ich kann vor Gott nicht täuschen. Psalm 139, nämlich Flügel der Morgenröte und flöge zum äußersten Meer. Du würdest mich sehen, du würdest mich finden. Es ist eine Lächerlichkeit, wenn Menschen meinen, sie können vor Gott weglaufen. Nicht? Das ist ein Witz. Von Gott her gesehen. Und seht, Brüder und Schwestern, so wissen gewisslich, dass Gott diesen Jesus zu einem Herrn und Christus ihn auferweckt hat, den ihr gekreuzigt habt. Gott hat dies Ungeheure getan, weil ihr verlorene Leute seid. Er hat Christus zu einer Entscheidung, als die Entscheidung der Welt gestellt. Er hat den Gestellungsbefehl in Christus gegeben. Er hat die Vertrauensfrage gestellt, an der deine Ewigkeit hängt. Brüder, es geht jetzt nicht mehr in unserer Kirche, und das müssen wir sagen, und mit aller Deutlichkeit um die Frage, bin ich reformiert, bin ich lutherisch, bin ich Freikirche oder in welchem Laden bewege ich mich. Es geht um die Frage deiner Seligkeit. Es geht um das wirkliche Bekenntnis. Glaubst du an Jesus, an Christus? Das andere ist gleichgültig. Bleib in deiner Uniform, wenn du da bist. Nicht, aber wir müssen uns zusammenschließen, wir alle, die wir von der Mitte her denken. Wir müssen uns scharen um das Kreuz, um diese Gewissheit vom Pfingsten. Wisse das ganze Haus, ihr alle, gewisslich, dass Gott Christus Jesus erhöht hat. Wir haben ihn mitgekreuzigt, wir sind Sünde. Das alle wird eingestanden. Und da kommt die Frage, was müssen wir dann tun, wenn Gott so gehandelt hat? Und die Antwort, die Petrus gibt, bekehrt euch. Das ist eine harte Antwort. Im Alten Testament steht immer Hebräisch, Shubu, ändert euren Sinn. Geht nicht so weiter, sondern kommt echt zu Gott und werdet verbindliche Leute bei Gott. Und macht es euch nicht so billig. Shubu, bekehrt euch. Kann man sich bekehren? Wer es versucht hat, der erreicht es nicht. Kannst du die Sünde so bereuen, dass dir nicht das Hemd lieber ist als der Rock? Ich habe es in meinem jungen Leben versucht. Ich habe es nicht fertig gebracht. Bis ich entdeckte, das Einzige, was mich retten kann, und da war ich bei Luther in der Klosterzelle, was mich retten kann, ist die Buße, die Gott selber gegeben hat im Kreuz seines Sohnes. Da ist die Deckung. Er ist für den Kenner gestorben. Er hat sich für mich eingesetzt. Und er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Ich wüsste keinen anderen Ausweg, wenn deine Beine kalt werden, wenn du, und der Augenblick kommt bei jedem, wenn du nicht mehr denken kannst, wenn mit einem Mal du spürst, die Todesangst kommt, die Einsamkeit, wenn kein Menschenwort dich mehr erreicht, nicht? Ich habe das auf den Schlachtfeldern erlebt, wenn ich die sterbenden Kameraden hatte, dann riefen sie doch oft nach der Mutter oder nach ihrer Braut. Noch einmal kam der Gedanke an den nächsten Menschen. Und dann oft habe ich sie, ja, mir Läuse geholt, ich will es ehrlich sagen. Einmal bin ich nach Hause gekommen und hatte Läuse. Meine Frau hat mich entlaust, nicht? Versteht ihr? Ich habe sie mir geholt bei den sterbenden Kameraden, nicht? Aber ich dachte, ich gab ihnen einen Kuss, ich konnte ihnen ein Wort sagen. Und wenn es Katholiken waren, dann die Mariengebete beteten, da habe ich gedacht, auch wenn man ans Vorzimmer betet, kann es ja doch beim Herrn ankommen. Ich habe sie beten lassen, aber dann unters Kreuz gebracht. Dann hingebracht, hast du gehurt, hast du gesoffen oder deinen eigenen Körper entheiligt und nicht den Heiligen Geist da vertrieben aus deinen Lüsten, aus deinen Orgasmen oder was du gesucht hast. Jetzt komm einmal endlich, Erich, schrei einmal wie der Schächer. Herr, erbarme dich, das Geschenkte. Und dann wurden sie selig. Ich habe Menschen gesehen, die, glaube ich, aus der Kirche ausgetreten waren, die aber selig gestorben sind. Gott sieht immer das Herz an, nicht? Und unser Affentheater, was wir hier machen, und das Bohe, hat wenig Gewicht. Gott überprüft echt dich und mich, und wir können nicht ausweichen. Und seht, Brüder und Schwestern, bekehrt euch. Das ist die Botschaft von Petrus. So steht's da im griechischen Urtext. Und lasst euch taufen. Die Taufe, als äußere Luther hat gesagt von der Taufe, Wasser tut's ja freilich nicht, nicht? Sondern der Glaube, nicht? Die Taufe, ja, ich bin getrost und wir bleiben ja bei der Kindertaufe in unserer Volkskirche, nicht? Ich werde unter das Kreuz Christi gestellt, das Kind. Ich bin in Christi Tod getauft. Das heißt, von dem Augenblick an, wo ich getauft bin, auch als Kind, hat Gott sich verbindlich erklärt, dass die Gnade ausreicht für mein Leben und Sterben. Ich kann von unterm Kreuz Christi kann ich leben. Und Luther hat von der Bekehrung gesagt, dass es nichts anderes sei, als, so hat er es ausgedrückt, in die Taufe zurückkriechen. Das kann man so sehen. Nicht? Ich krieche zurück in das, was mir in der Taufe schon zugesichert ist. Es wird echt. Ich lebe verbindlich von der Taufe her. Ich bin in Christus die Tod getauft und mit ihm auferweckt zum ewigen Leben. Aus dieser Gewissheit, Jesus ist der Christus. Ich kann zu ihm kommen, er ist bei mir, er trägt mich. Er hat den Marschkompass zum Ziel. Ich kann froh sein in einer untergehenden Welt, wenn die Stadt, kann die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Ich vergesse nicht, wie einmal bei der Schlacht bei Avranches, ich selber mit dabei war, aus einem französischen Dorf, mussten wir schwer Verwundete holen. Und da sind mir Tränen gekommen, wenn ihr das versteht. Nämlich, wir waren da im Dorf und alles brannte. Und da sah ich ein paar kleine Kinder auf einem Sandhaufen, da im Dorf. Nicht, die bauten sich da Häuschen in einem brennenden Dorf. Die Eltern waren vielleicht tot. Wir haben sie mitgenommen. Und da kam mir der Gedanke, so sind wir rückversichert im sinkenden Schiff, nicht? Auch wenn alles brennt und die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Dennoch dürfen wir lustig bleiben. Denn Gott hat uns zurückversichert. Der Heilige Geist, der Marschkompass, führt unweigerlich zum Ziel. Wir glauben nicht an Synoden, auch nicht an Bischöfen und Päpsten. Nicht? Und daran hängt es auch nicht, ob Bischöfinnen sind. Das ist nicht die erste Frage. Das wollen wir auch sagen. Aber die andere Frage ist wichtig, ob wir an Jesus glauben. Ob er mein Heiland ist. Ob, wenn du heute einen Schlaganfall kriegst, du auf ihn sterben kannst. Und das ist wichtig. Das kannst du nur, wenn der Heilige Geist das Licht so, den Jesus so verklärt, dass du ihn so nehmen kannst, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, wo man ihn ehrt, mir den Kämmer zugehört. Nicht? So kann ich es nur sagen. Nicht? Und diese Gewissheit, das heißt, dein Leben verbindlich Christus ausliefern, das ist Bekehrung. Einmal den Schritt tun, nimm mein Leben, Jesu, dir. Einmal sagen, jetzt ist Schluss mit der Halbheit. Ich verklare mich, ob sie mich verlachen, was andere Menschen über mich denken, anerkennen, missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Das ist Heiliger Geist, aber nicht fanatisch in der Familie, die anderen gläubig machen wollen, sondern die Gelegenheit nützen, wenn da offene Türen sind. Ich habe in diesen Tagen den Rundfunk, das Fernsehen abgelehnt. Und auch der Bischof hat mir gesagt, ich sollte es nicht tun, ich sollte über Homosexualität da sprechen. Ich habe es abgelehnt, weil mir klar geworden ist, bei den Leuten, die da sitzen, weil wir ja selber so entstellt sind, das letzte Mal, es war doch die größte Schäbigkeit und Lumperei, wie etwa das Wort von mir da entstellt wurde im Fernsehen, nicht? Was hier aufgenommen wurde, wenn ihr das gesehen habt abends in den drei Bezügen, oder das Wort von Professor Beierhaus, nicht? Wie das umgeben wurde mit Kondomgeschichten und alles so massiv entwertet wurde. Nicht? Ich denke manchmal, diese Leute können überhaupt nur noch im Sex denken. Sie sind völlig im Sex eingegeben. Andere denken, kriegen die überhaupt nicht mehr. Und da sagt Paulus, verlorene Leute, die nur noch um Lustsekunden leben und meinen, damit erfüllen sie. Das ist schrecklich. Und ich habe den Herrn gesagt, der da leitet, nein. Ja, warum nicht? Ich habe Angst, ja vielleicht, dass ich die Perlen vor die Säue werfe. Denn dazu komme ich nicht. Dann geht euer Weg. Und da müssen wir klar Front schaffen. Und das ist Krillingen dazu jetzt da. Und da hält uns niemand auf, bevor ich sterbe. Die Botschaft wird klar berichtet, ausgerichtet hier. Und ich bitte den Herrn, dass er mich selber mit Heiligen Geist schenke, dass ich jedes Wort überlege, aber auch wahre stehe, wenn in der Kirche es sein muss. Ich habe in diesen Wochen gesehen, warum Gott Krillingen gebaut hat. Nicht, weil meine Mutter gesund wurde. Ich war gestern auf dem Elternhof. Habe mich gefreut, nochmal alles zu beschnuppern, Kuchen zu essen bei meinem Bruder, nochmal zurückzudenken, den Schlag zu sehen, wo ich geflüchtet habe. Das kommt einem dann so besonders vor, wenn man 89 wird. Mein lieber Schulli, ich glaube gar nicht, dass ich so alt schon bin. Nicht? Oder könnt ihr das glauben? Nicht? Aber vielleicht werde ich immer jünger. Es gibt Leute ja auch, ein Jungbrunnen ist ja wohl Gottes Wort. Nicht? Und deshalb, wenn man dann 90 wird, habe ich gesagt, wenn ich das noch erreiche, dann soll ganz Krillingen feiern. Nicht? Dann wollen wir die Fahnen aushängen. Nicht? Aber da muss auch ein Anfang sein für die Kirche hier. Und wir, die wir hier stehen als Pastoren und ihr alle als Mitarbeiter, wir wollen den Mut haben, eine geschlossene Gemeinschaft zu bilden. 3000 haben das getan am ersten Pfingsttag. 3000 aus aller Weltzungen entschieden sich, wir folgen Jesu nach. Sie haben ihn verbindlich angenommen. Die eine Predigt, die wirkte, die hat es so verändert und das, sie hatte zur Folge, Und das müssen wir auch wieder erreichen. Was? Nur dort ist Gemeinde, Pfingstgemeinde, nicht wo charismatisch geredet wird, sondern dort, wo die drei großen G verbindlich werden. Sie blieben beständlich im Gotteswort, in der Apostellehre. Das zweite G, in der Gemeinschaft. Man sucht Gemeinschaft mit den anderen, der auch gläubig ist, der auch betet zum auferstandenen Herrn. Ob er Freikirche oder Kirche ist, ist nicht so wichtig. Ob er Katholik ist oder nicht, nicht, ist nicht so wichtig. Ich habe in diesen Tagen einen Mann, Dr. Hostier, mit seiner Frau, die war katholisch, getraut, ökumenisch. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Aber ich tue es nicht wieder. Ich habe den ganzen Traum gehalten. Die Kirche war brechend voll. Ich konnte jedem die Hand geben. Und die Leute, alles Katholiken, die sagten mir, so eine Predigt haben wir nie gehört. Das war ja toll. Und doch war ich enttäuscht. Denn die Trauung selbst für die Katholiken ist die Ehe ein Sakrament. Und für uns ist es Segnung. Und das Sakrament sagte mir kurz vorher, mache ich selber. Da sind sie ausgeklammert. Und das war mir doch etwas merkwürdig. Nicht? Menschen werden festgelegt, dass auch bei uns bis der Tod euch scheide. Aber in der katholischen Kirche wird das Sakrament ist ja gesetzlich verbindlich. Nicht? Versteht ihr? Ist so verbindlich, dass die Ehe mit Gewalt zusammengehalten werden kann. Kann ich wieder aufgehoben werden. Nicht? Und ich habe in der Seelsorge erlebt, wenn Menschen unterm Tier stehen in der Ehe, wenn Frauen so missbraucht werden, wenn Menschen nicht mehr glauben können durch die Gemeinheit der anderen, in die man hineingeraten ist. Ob man dann nicht sagen muss, ich sage nicht Trennung, nicht Scheidung, aber ich sage, geht auseinander. Es geht nicht mehr. Die Luft kann so verpestet sein, wie sie heute ja auch offenbar in unserem Fernsehen, ich habe Angst, verpestet ist. Peter Hanna hat mir gesagt, dass der größte Teil oder viele ja wohl homosexuell selber sind. Nicht? Und was kann man da erwarten, wenn ein Mensch dahingegeben ist, wenn er sich nur noch dreht um sich, wenn er seinen Kadaver über alles liebt und den Blick verloren hat für die Frage, wohin, wenn der Sargdeckel kommt? Hast du einen Heiland? Deine Vergangenheit ist die gedeckt, der Schuldbrief. Weißt du, dass du selig wirst? Kannst du sagen, so wahr Gottes Himmel, Sonne am Himmel dort prangt, wie Woltersdorf es sagt, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlangt. Ich weiß es, ich werde es behalten. Diese Gewissheit, die der Heilige Geist, wenn er deinem Geist Zeugnis gibt, ist doch die herrlichste und größte. Dann bist du nicht los. Dann kannst du lachen, dann mögen die anderen Milliarden haben. Du bist der Reichste. Ach, die Apostel, diese erste Pfingstgemeinde, die machten keiner Lotria, aber es waren Zeugen. Manche sicher von diesen 3000 haben ihr Leben geben müssen. Aber das ganze Römische Reich wackelte. Im Jahr 300 hatte jeder Christ, war ein Evangelist, hatte die Botschaft weitergetragen. Das Zeichen des Kreuzes war das Zeichen der Errettung. Man hatte sich zum Teil als Begräbnisverein deklariert, um überhaupt überleben zu können. Und in den Katakomben, nicht wahr, da stand Ichthys, Jesus Christus, Gottes Sohn, mein Herr. Nicht, das war das Erkennungszeichen. Wer einen Fisch trug, dieses kleine Zeichen, der war Bruder. Nicht? Und diese Verbindlichkeit brauchen wir wieder jetzt im Endzug. Du auch. Und deshalb schließlich an der Notgemeinschaft, die jetzt ins Leben ruft. Helft mit, tragt euch in den nächsten Wochen ein. Die Stunde ist gekommen, wo es verbindlich wird. Und die anderen, der Sog wird stärker. Wir können es nicht ändern. Aber wir sind keine schweigende, leidende Wahrheit, sondern eine zeugende. Und bleiben es bis zum Ende. Jesus lebt. Jesus siegt. Wo Jesus Christus ist der Herr, wird's alle Tage herrlicher. Ihm sei auch unser Herz geweiht. Bis in die ewige Herrlichkeit. Amen. Wir stehen auf und beten. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.